Kastanienbäume beginnen zu blühen, andere Bäume tun das schon länger. Mit einem Wort, der Frühling ist da. In unserer Reihe über Tiere in den Hinterhöfen schließen wir uns dem Thema Frühling an. Im vorigen Teil hat der Zoologe Manfred Pinter unter anderem über Tiere in den Außen- und Innenbezirken gesprochen. Heute werden wir noch kleinräumiger und beginnen mit dem 7. Bezirk selbst, ehe wir uns thematisch über die Topfpflanzen weiter verkleinern.
Grundsätzlich kann man sagen, dass die Zahl der Tiere, die eher bedecktes, bewaldetes, bebuschtes Gelände bevorzugen, außerhalb des Gürtels und in den Randzonen vorkommen. Und das sind auch diejenigen wahrscheinlich, die natürlich auch am ehesten die natürliche Situation widerspiegeln. Oder die naturnahe Situation, sagen wir mal so. Und innerhalb gibt es eben diese zwei Extreme, und das zeigt auch die Stadt, sind nun einmal Extreme. Urban heißt, alles ist möglich. Lebenskünstler sind da, die eben mit wirklich extremen Bedingungen zurande kommen. Und solche, die, man könnte es vermenschlicht sagen, Opportunisten sind. Anpassungsfähig und eben sozusagen alles gut können, aber nichts exzellent. Und die anderen, die irgendetwas, eine kleine Nische wirklich speziell ausfüllen können, die genau darauf trainiert sind, zum Beispiel sich als Mauerbiene in Röhren, die sie selbst in den lockeren Mörtel hineingrabt, als Wildbiene vorkommen zu können. Leider haben wir das Problem, dass wir so ungefähr an die, was weiß ich, 25.000 Insektenarten haben. Und jetzt festzustellen, wirklich gut festzustellen, welche Arten da jetzt sich durch diese sehr heißen Sommer hier festgesetzt haben, ist natürlich eine Heidenarbeit. Aber es wäre sicher spannend, sowas sich einmal anzuschauen. Und zum Teil wird es auch gemacht. Es gibt also etliche Spezialisten, die dann, was weiß ich, bei Netzflügeln zum Beispiel, Florfliegen, solche Dinge feststellen können. Man kann sagen, obwohl man glauben würde, dass in der Stadt also nichts mehr zu entdecken gibt, ist man als junger Stadtökologe durchaus nicht arbeitslos. Sind solche Topfpflanzen oder Containerpflanzen, wenn es größer sind, natürlich Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. Einerseits die Pflanze selbst als Nahrungsquelle, als Nistort. Andererseits stehen diese Topfpflanzen natürlich auf dem Boden auf und erzeugen unter sich ein feucht, kühles Klima, wo sich wiederum diese Spaltenbewohner wie Tausendfüßler, Ohrwürmer etc. halten können. Und zum Teil sind natürlich auch solche Pflanzen, natürlich nicht in dem kleinen Ausmaß, aber wenn wir an die größeren denken, wie zum Beispiel der da hinten, der Götterbaum, sind das dann Futterpflanzen für einen unserer, überhaupt den größten Schmetterling, den wir in Österreich haben, nämlich für den Ailanthus-Spinner, der ja ein Zuwanderer ist, der aus Südostasien zu uns mit dem Götterbaum mitgekommen ist. Also ein fantastisches Tier, das wiederum vor allem im Bereich der Stadt nur vorkommen kann, weil dort die Temperaturen dementsprechend sind, an solche Zuwanderer vom Süden angepasst. Also es ist ja so, dass manches Mal die Temperaturen in der Innenstadt bis zu 10, 12 Grad höher sein können. Und wenn man sich das anschaut, über das ganze Jahr über gibt es also Mittelwerte von der Temperatur zwischen 0,5 und 2 Grad wärmer als im umgebenden Raum. Da wird man sagen, naja, 2 Grad, was ist das? Wenn man das sich überlegt, dass das zum Beispiel 200 bis 400 Höhenmeter bedeutet. Ja? Also das ist schon einiges einmal. Und dass das bedeutet, dass eine selbe Durchschnittstemperatur ungefähr 300 Kilometer weiter südlich dann vorkommt.
Eine interessante Vorstellung. Wir Neubauer haben andere klimatische Verhältnisse, als es etwa Döblinger, Gersthofer oder Breitenseer haben.
Vor allem kleinräumig. Es genügt dann eben, wenn bei diesem Götterbaum von der Wand her die Abstrahlung so stark ist, dass die Eier, die dort auf diesen Blättern fressen und sich dann dort auch verpuppen, dass die eben die Temperatursumme kriegen, die sie zum Beispiel in Pötzleinsdorf oder in den Donauauen nicht kriegen würden. Und das bringt es dazu, dass die sich immer wieder mal bei uns entwickeln. Da könnte man sagen, das wäre submediterran, nicht? Oder man könnte auch sagen, pannonisch bis sehr stark pannonisch. Also weil es auch sehr trocken ist, nicht?
Der Specht ist ein Vogel, den man in der Stadt selten zu Gesicht bekommt, außer man hat eben einen Innenhof mit Baum. Manfred Pinter kennt weitere Vögel, die hier leben.
Sie haben eine Amsel noch da, sind glücklich. Manche Hinterhöfe haben sie eben verloren durch diesen Virus. Die singt jetzt da. Das ist eine Amsel, die da singt. Man muss bei den Vögeln eins bedenken, dass die natürlich sehr mobil sind. Das heißt, als Durchzügler, als Nahrungsgäste, als Verirrte gibt es natürlich alles Mögliche. Ja? Bis zum Krabbentaucher, der sich auf den Gürtel verflogen hat. Also, oder nein, nicht auf den Ring verflogen hat. Ne? Das sind Tiere, die auf den Atlantikküsten brüten. Das heißt, da kann man alle möglichen Wunder erleben. Die andere Gruppe, die dann wirklich was über den Lebensraum aussagt, das sind die Brutvögel. Und von daher gibt es natürlich durchaus welche, die sich, wie wir schon gehört haben, mit den Häusern als Felsbrüter mehr oder weniger arrangiert haben, die sich als, ja, da ist der Specht wieder oben jetzt. Ein Buntspecht, der sich da oben seine Nahrung holt. Ja, jetzt holt er sich gerade irgendwelche Larven aus der Rinde heraus. Ja. Beim Specht muss man unterscheiden, also Nahrungssuche, wo er also wirklich gezielt klopft und hackt, besser gesagt, und seine Revierabgrenzung, wo er trommelt. Und da kann er natürlich dann natürlich das, was am meisten Lärm macht. Und zum Beispiel könnte ich mir vorstellen, dass er sich dieses Einfassblech da sehr gerne nimmt, weil das macht natürlich wesentlich mehr Lärm als ein trockener Ast. Ich habe bei meiner Dissertation im Wald gewohnt, weil ich also Verteilung von verschiedenen Froscharten auf verschiedene Au-Lebensräume untersucht habe. Und dieses Holzackerhaus hat auch beim Kamin so eine Blecheinfassung gehabt. Und da habe ich also auch einen Buntspecht gehabt, der mich immer um 4 Uhr in der Früh mit einem Riesenrasseln auf dieses Blech geweckt hat. Der war natürlich dort der Kaiser, der war der Platzhirsch, also so laut konnte kein anderer trommeln wie er. Typischen Kulturfolger wie die Taube, dann der Haussperling, der ja auch einer derjenigen ist, der sich sehr nahe und sehr früh schon an den Menschen angeht. Also mit den ersten Städten ist der schon mit hineingewandert. Und dann natürlich die Mönchsgrasmücke, die braucht aber schon einige Streicher. Ja. Die muss schon bestimmte Strukturen vorfinden, wo sie sich aufhalten kann. Dann von den Meisen auf jeden Fall die Kohlmeise, in größeren Parkanlagen auch schon dann die Blaumeise. Und sehr häufig kommen dann auch andere Meisen zumindest als Nahrungsgäste her. Aber sonst von den Brutvögeln gibt es natürlich durchaus dann auch größere, wie der genannte Turmfalke zum Beispiel oder auch andere. Was derzeit besonders auffällt, sind unsere Aaskrähen, die Stadt erobern. Sie werden ja sicher die Wintergäste kennen, die Saatkrähen, die also aus Russland kommen und in riesigen Mengen die Stadt bevölkern, die dann irgendwann einmal gegen Ende des Winters verschwinden. Und vor etwa 10 Jahren noch war dann Wien relativ krähenfrei. Also man hat nicht wirklich das Gefühl gehabt, dass Wien von den Krähen regiert wird. Und das hat sich sehr stark geändert. Ich weiß es aus meiner Gegend. Früher konnte ich diese Aaskrähen weit weg in Parks beobachten. Und derzeit ist es so, dass sie in der Döblinger Hauptstraße schon auf den Autos sitzen, um sich dort Fressbares irgendwo zu holen. Krähen gehören ja zu denjenigen Stadtbewohnern, die ihr Generalistentum in die Waagschale werfen. Also es gibt in der Stadt sehr starke Spezialisten, wie solche Mauerbewohner, wo es trocken warm ist, wo also die Extreme sehr hoch sind. Also so eine Mauer kann sich bis zu 60, 70 Grad aufheizen und in kürzester Zeit auf 10 Grad abkühlen. Das muss man natürlich als Spezialist aushalten. Oder die Generalisten, die mit allem, die nichts wirklich gut können, aber alles so passabel, ja, aber viel. Und dazu gehören die Krähen. Und unsere Aaskrähe, die zwei Rassen hat, also im Westen eher die schwarz gefärbten Rabenkrähen und bei uns im Osten eher die grau-schwarz gefärbten Nebelkrähen, die sich aber fruchtbar paaren können, weil sie eine Art sind, nur halt geografisch unterschiedlich aussehen. Und wenn man jetzt über den Gürtel zum Beispiel fährt, ich bin jetzt gerade mit der Stadtbahn mit der U6 hergefahren. Und kurz nach der Station Josefstädter Straße gibt es ein Krähennest, wo ich schon einen Schwanz rausstehen gesehen habe. Also dort brütet schon eine. Hat es also früher selten gegeben. Wenn man jetzt den Gürtel entlang fährt, so alle 200 Meter dort, wo Bäume sind, sind auch Krähennester. Und die meisten auch davon besetzt. Aber das ist auch Ausdruck dieser großen Dynamik. Ja? Also da lassen sich sehr schwer Prognosen stellen. Es ist der Vogelgesang besteht ja mehr oder weniger, wenn man es sehr vereinfacht sagt, aus zwei Teilen. Der eine Teil ist der vererbt wird, die Stimme der Vögel, also das sind Warnrufe, Lockrufe und so weiter, Bettelrufe, die kann ein Vogel sozusagen mit ins Ei gelegt. Und der Gesang ist eigentlich etwas, was zwar in der Grundmelodie auch genetisch angelegt ist, aber der muss auch erlernt werden. Und daher kommt es eben auch dazu, dass manche Vögel spotten können zum Beispiel. Nicht? Und bei der Amsel ist es so, dass die immer wieder Dinge, die ihr in den Gesang passen, einbaut. Und ich habe da mal was total Spannendes erlebt. Es gibt ja an der Partnerbahn, oder gab es früher, ich weiß nicht, ob es die noch gibt, bin schon lange nicht mehr gefahren damit, gab es sogenannte Bedarfshaltestellen. Das heißt, dass man, wenn man stehen bleiben wollte, hat man dem Schaffner gesagt, der hat also mit einem Pfeiferl gepfiffen und der ist stehen geblieben und wenn er ein zweites Mal gepfiffen hat, ist der weitergefahren. Und das war kurz vor der Shopping City, da gab es ein kleines Verkehrsgrün, da ist eine Amsel gesessen und hat gesungen. Und mitten im Gesang, plötzlich machte das Pfeiferl nach. Die hat also tagtäglich den dort Pfeifen gehört und hat das einfach in ihren Gesang eingebaut. Das war also für mich spannend. Ich habe es dann dem Nächsten, der neben mir gesessen ist, gesagt, er soll dann drauf hören, weil da sind wir ein bisschen länger stehen geblieben. Der hat es dann auch gehört und war sehr, sehr erstaunt und erbaut darüber. Aber wenn man es natürlich nicht weiß, dass die das können, würde man gar nicht so darauf achten. Aber es war ganz deutlich das Pfeiferl des Schaffners.
Nächste Woche finden wir uns unter der Erde wieder. Nein, es geht nicht um Regenwürmer. Wir steigen mit Manfred Pinter in die Tiefen eines Neubauer Kellers und erkunden dort die Fauna unter Ziegelsteinen, an feuchten Wänden und zwischen dunklen Ritzen.